RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Olaf Knapp. Bundesinnenminister Dobrindt hält an der Möglichkeit fest, Asylsuchende an der Grenze zurückzuweisen. Damit reagierte der CSU-Politiker auf eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts. Aus der Nachrichtenredaktion Petra Mittermeier.
Laut gerichtlicher Eilentscheidung ist die Zurückweisung Asylsuchender rechtswidrig. Die Begründung des Innenministeriums für die verschärften Maßnahmen reicht nach Auffassung des Gerichts nicht aus. Bundesinnenminister Dobrindt hat am Abend aber klargemacht, dass an den deutschen Grenzen auch weiter Asylsuchende zurückgewiesen werden. Aus seiner Sicht gibt es keinen Grund, wegen einer Einzelfallentscheidung die Praxis zu ändern. Der CSU-Politiker kündigte an, eine ausführlichere Begründung vorzulegen. Deutliche Kritik kommt aus der Opposition. Linke und Grüne sprechen von Rechtsbruch.
Polens proeuropäischer Regierungschef Tusk will die Vertrauensfrage stellen. Damit reagiert er auf den Wahlsieg des Rechtsnationalisten Nawrocki bei der Stichwahl um das Präsidentenamt. Er wolle so bald wie möglich eine Abstimmung im Parlament über seine Koalitionsregierung beantragen, kündigte Tusk am Abend im polnischen Fernsehen an. Bei der Stichwahl hatte sich Nawrocki mit 50,9% der Stimmen knapp gegen den proeuropäischen Kandidaten Trzaskowski durchgesetzt. In Südkorea hat die vorgezogene Neuwahl eines Präsidenten begonnen. Gut 44 Millionen Einwohner können über den Nachfolger des konservativen Politikers Yoon Suk-yeol abstimmen. Der war seines Amtes enthoben worden, nachdem er Anfang Dezember überraschend das Kriegsrecht ausgerufen und damit eine Staatskrise ausgelöst hatte. Als aussichtsreichste Kandidaten gelten ein linker und ein konservativer Politiker. Beide vertreten unterschiedliche Ansichten darüber, ob es eine Annäherung zu Nordkorea geben sollte. 18 Jahre nach dem Verschwinden der kleinen Maddie hat die Polizei in Portugal eine neue Suchaktion gestartet, initiiert von der Braunschweiger Staatsanwaltschaft. In der Vergangenheit hatte es immer wieder groß angelegte Suchaktionen gegeben, ohne Erfolg. Zu den Einzelheiten Mark Hoffmann.
Die neue Suchaktion soll laut Medienberichten in Praia da Luz an der Algarve stattfinden, und zwar in der Nähe des Ortes, wo die dreijährige Madeleine McCann im Jahr 2007 verschwunden ist. Portugiesische Medien berichten, dass die Ermittler unter anderem ein Haus erneut durchsuchen wollen, in dem der deutsche Verdächtige Christian B. zur Tatzeit gelebt haben soll. Die Initiative für die Aktion jetzt geht von den deutschen Ermittlungsbehörden aus. Offenbar gibt es neue Anhaltspunkte für diese Suchaktion.
Das Wetter in Deutschland. Am Tage im Norden heiter und trocken. Im Süden zeitweise Schauer und zum Teil kräftige Gewitter bei Höchstwerten von 19 bis 26 Grad. Am Mittwoch teils heiter, teils Schauer und Gewitter bei 17 bis 29 Grad. Es ist gleich 4.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Zunächst die Gefahreninformation für den Rems-Murr-Kreis. Durch einen Großbrand einer Lagerhalle kommt es in Backnang zu einer starken Rauchentwicklung. Schließen Sie bitte Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab. Die A61 Koblenz Richtung Mönchengladbach ist zwischen Rheinbach und Swisttal wegen einer LKW-Bergung bis voraussichtlich in die frühen Morgenstunden gesperrt. Und Berlin, die A113 ist zwischen Schönefeld Nord und Spätstraße wegen Wartungsarbeiten bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Das war's. Gute Fahrt Ihnen.
Die ARD Infonacht.
Wie immer aus dem Studio von NDR Info in Hamburg, und ich bin Hendrik Lückhoff. Hallo. In welche Richtung steuert Polen? Seit der Präsidentenwahl am Sonntag ist das wieder ungewiss, denn der erzkonservative Karol Nawrocki hat die Wahl hauchdünn gewonnen. Der proeuropäische, liberale Kandidat Rafał Trzaskowski musste sich geschlagen geben. Und das bedeutet, Polen steht vor einer Pattsituation. Präsident Nawrocki kann mit seinem Veto die Politik der linksliberalen, europafreundlichen Regierung unter Premier Donald Tusk blockieren. Verfahren. Und eben jener Tusk hat nun angekündigt, die Vertrauensfrage im Parlament zu stellen. Möglicherweise wackelt sein Dreierbündnis. Und das Ganze hat natürlich nicht nur für Polen selbst große Bedeutung, sondern auch für die EU. Denn der neue Präsident Nawrocki hatte sich im Wahlkampf immer wieder auch EU-kritisch gezeigt. Über die möglichen Folgen der Wahl für die Europäische Union berichtet Helga Schmidt aus Brüssel.
Die Kommissionspräsidentin gratulierte dem Wahlsieger in Polen. Das ist üblich so, dafür gibt es diplomatische Textbausteine. Sie sei zuversichtlich, erklärte Ursula von der Leyen, dass die Europäische Union ihre sehr gute Zusammenarbeit mit Polen fortführen wird. Das ist kein besonders herzliches Glückwunschschreiben, aber auch kein auffallend distanziertes. Andere Reaktionen fallen deutlich kritischer aus. Viele Europapolitiker machen sich Sorgen, dass der rechtsnationale Wahlsieger Karol Nawrocki seine Ankündigung wahrmacht und die Zusammenarbeit mit Brüssel so oft wie möglich stört.
Da würde ich sagen, muss sich Herr Nawrocki überlegen, will er da wirklich jetzt die Marionette der Peace-Partei sein und dieses Land weiter innerlich blockieren, innerlich spalten?
Das fürchtet Tobias Krämer, außenpolitischer Sprecher der SPD im Europaparlament.
Oder will er sich unabhängig machen und Polen, die Potenziale, die Polen hat, wirklich rausheben, dass es eben eines der stärksten Länder in der EU sein kann?
Die EU braucht Polen als starkes Land, vor allem für die ehrgeizigen sicherheitspolitischen Ziele. Polens Armee gilt als eine der stärksten in Europa, wichtig für die Pläne der Europäer, unabhängiger vom Schutz der Amerikaner zu werden. Der rechtsnationale Wahlsieger hält davon nicht viel. Im Wahlkampf hat er sich offen gegen europäische Rüstungszusammenarbeit ausgesprochen. Mindestens ebenso groß sind in Brüssel die Sorgen, dass es nun doch nicht die erhoffte Rückkehr Polens zu europäischen Rechtsstaatsregeln geben wird. Der frisch gewählte Präsident hat die Möglichkeit, entsprechende Reformgesetze von Ministerpräsident Tusk zu blockieren. Darauf weist der Europaabgeordnete und CDU-Außenpolitiker Michael Gahler hin.
Ich hoffe, Donald Tusk behält die Nerven und regiert 2 Jahre weiter, um dann bei der nächsten Parlamentswahl sehr deutlich zu machen, dass Blockade keine konstruktive Politik ist.
Dass nun rund die Hälfte der Polen einem antieuropäischen Politiker das Vertrauen ausgesprochen hat, das hinterlässt in Brüssel einige Fragezeichen. Denn Polen hat seit dem EU-Beitritt vor 20 Jahren wirtschaftlich so sehr von der Unterstützung aus Brüssel profitiert wie wenige andere Länder.
Das ist nur auf den ersten Blick ein Widerspruch.
Das sagt Nikolai von Ondarza, Europaexperte von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Denn viele der Polen und auch die polnische PiS vertritt ein Bild, wo die EU als nötiges Übel betrachtet wird. Sie treten nicht für einen EU-Austritt ein, sondern für eine polnische Politik, die polnische Interessen an die oberste Stelle steht und die EU mit sehr viel Skepsis betrachtet.
Wenn Polen unter dem neuen Präsidenten sich weiterhin weigern sollte, die Unabhängigkeit der Justiz mit neuen Gesetzen zu garantieren, dann hätte die EU-Kommission in Brüssel die Möglichkeit, einen großen Teil der Fördergelder zu sperren in Milliardenhöhe. Davon hat die Kommission in den vergangenen Monaten abgesehen. Man wollte die antieuropäische Stimmung im Land nicht noch weiter anheizen.
Soweit zu den möglichen Folgen der Präsidentschaftswahl in Polen auf die EU. Und wie sehen die Reaktionen aus Deutschland auf den Wahlausgang in unserem Nachbarland aus? Der neue Präsident Nawrocki hatte im Wahlkampf ja immerhin Deutschland auch als Feindbild geprägt. Barbara Kostolnik mit Stimmen aus Berlin.
Der Bundespräsident gratulierte als einer der Ersten, und zwar herzlich. Frank-Walter Steinmeier beließ es jedoch nicht dabei und bot Nawrocki an, bald nach Berlin zu kommen und die Freundschaft beider Länder, Deutschlands und Polens, gemeinsam zu stärken. Der Gratulation schloss sich Bundeskanzler Friedrich Merz über seinen Sprecher an, der hinzufügte:
Der Bundeskanzler nimmt den Ausgang der Wahl zur Kenntnis.
Mehr ließ sich der Sprecher nicht entlocken. Berlin weiß um die Problematik, die mit dem neuen polnischen Präsidenten aufkommen wird, wenn der sein Amt im August antreten wird. Etwas weniger diplomatisch als der Regierungssprecher formulierte es der Vorsitzende der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe, der CDU-Politiker Paul Ziemiak.
Es wird mit diesem neuen Präsidenten Karol Nawrocki nicht einfacher, denn er hat im Wahlkampf sehr antideutsche Töne auch angestimmt. Aber auch er sollte eine Chance bekommen.
Eine Chance für Polen sieht hingegen die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch in der Wahl des rechtsnationalen Historikers. Ein guter Tag für die Demokratie und für Europa, schrieb sie im Internet. Nawrocki vertritt die deutschlandkritische Linie der PiS, der nationalkonservativen Oppositionspartei, und ist EU- und NATO-kritisch, ganz anders als sein unterlegener Rivale, der liberale Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski. Den hatte der polnische Premier Donald Tusk unterstützt. Auch für Tusk wird das Regieren nun noch schwieriger, befürchtet Paul Ziemiak.
Die polnische Verfassung räumt dem polnischen Staatspräsidenten sehr viele Rechte ein, unter anderem ein Vetorecht. Das kann vom Parlament, vom Sejm zwar wieder aufgehoben werden, aber nur mit 60% der Stimmen der Abgeordneten. Die hat Donald Tusk nicht. Also mir fehlt jetzt etwas die Fantasie, wie es jetzt weitergehen soll.
Für die Linkspartei ist bereits das Ende der Regierung Tusk eingeläutet. Gewählt worden sei mit Nawrocki ein Mann des rechten Establishments, der für autoritären Umbau à la Trump stehe. Die Trump-Administration hatte offen für Nawrocki geworben. Linken-Chefin Ines Schwertner sieht jedoch auch Friedrich Merz in der Verantwortung.
Die deutsche Bundesregierung hat mit ihren Grenzschließungen ganz aktiv auch Wahlkampfhilfe für diesen rechten Präsidenten gemacht. Die Zurückweisung von Asylbewerbern waren ein großes Thema in Polen und haben dem rechten Kandidaten genutzt, der darin eine Bestätigung für seine EU-feindlichen Positionen sah.
Bundeskanzler Merz war unmittelbar nach Amtsantritt nach Polen gereist. Die deutsch-polnisch-französischen Beziehungen sind als Weimarer Dreieck ein wichtiger Faktor innerhalb der EU. Und auch in Bezug auf den Krieg in der Ukraine haben sich die drei Länder stets eng abgestimmt. Regierungssprecher Cornelius hofft, dass es dabei bleibt.
Der Bundeskanzler hat auch angeboten, diese Beziehungen zu intensivieren und auf eine neue Ebene zu heben. Und das wird dann auch in der neuen Konstellation in Warschau hoffentlich umgesetzt.
Diese Hoffnung teilt man auch bei den Grünen, nur ist man da weniger optimistisch. Parteichefin Franziska Brandner gibt Friedrich Merz dann noch einen Auftrag mit.
Ich sehe hier jetzt besonders Herrn Merz in der Pflicht, sich umso entschlossener in den Dienst auch Europas zu stellen. Das Ziel muss ein unabhängiges Europa sein. Herr Merz, setzen Sie das um, sorgen Sie dafür, dass Europa endlich unabhängiger wird.
Barbara Kostolnik aus Berlin. Und wir bleiben noch beim Thema.
Die Meinung.
Für unseren Kommentatoren Martin Adam aus dem ARD-Studio Warschau ist der Sieg von Nawrocki ein Warnsignal.
Na, Żeletki hieß es in Polen. Um eine Gillette, eine Rasierklingenbreite also, hat Karol Nawrocki gewonnen. Nicht, so viel kann man sagen, weil er ein begnadeter Politiker wäre, bisher war er gar keiner. Nawrocki hat die Schlagzeilen durch Skandale beherrscht, durch seine Hooligan-Vergangenheit, durch mutmaßliche Kontakte zu Kriminellen, dadurch, dass er sich mitten in einer Fernsehdebatte ein bisschen Nikotinaufputscher unter die Lippe schieben musste, die Liste ist lang. Und trotzdem wird der bis zur Wahl kaum bekannte Nawrocki Polens nächster Präsident, mit ausdrücklichem Magersegen aus Washington. Das ist vor allem eines, ein Sieg für Jarosław Kaczynski. Sie erinnern sich vielleicht, Kaczynski, dessen Peace-Partei Polen bis 2023 regiert hat, der die öffentlichen Medien, die Bildungs- und Kulturpolitik, vor allem große Teile der polnischen Gerichte auf Parteilinie gebracht hat, der den Menschen seit Jahren erklärt, die andere Seite, sein ewiger Widersacher Donald Tusk, sei eigentlich ein deutscher Agent, der im Auftrag Berlins und Brüssels Polen klein halten wolle. Die PiS wurde 2023 zwar abgewählt, aber der PiS-nahe Präsident, das PiS-nahe Verfassungsgericht, Fernsehsender mit PiS-Agenda, alles noch da. Und PiS-Chef Kaczynski hat seine Zeit an der Macht genutzt, um jetzt, selbst von der Oppositionsbank aus, jede nachfolgende Regierung effektiv blockieren zu können. Und die Chancen, dass die PiS schon bald wieder auf die Regierungsseite wechseln kann, stehen jetzt deutlich besser mit Karol Nawrocki im Präsidentenpalast. Aber Rechtspopulismus ist keine polnische Erfindung. Überall in Europa legen PiS-ähnliche Parteien zu. Wir sind dumm, wenn wir nicht aus dem polnischen Beispiel lernen. Rechtspopulisten meinen es ernst. Sie halten, was sie versprechen, wenn sie vom großen Aufräumen, von der Rache an ihren Gegnern, von neuen Zeiten und ganz anderen Verhältnissen sprechen. Einmal wirklich an der Macht, lassen sie sich nicht mehr einfach so abwählen. Das ist das politische Programm von Trump, Orban und auch Kaczynski. Wir sollten sie beim Wort nehmen. Noch haben wir die Wahl.
Die Meinung von Martin Adam. Und soweit unser Schwerpunkt zur Präsidentenwahl in Polen. Und an dieser Stelle in der ARD-Infonacht ein kurzer Blick aufs Wetter heute in Deutschland. Im Norden und in der Mitte heute zunächst heiter und meist trocken. Später ziehen dann Wolken auf. Südlich des Mains, da gibt's immer mal wieder Regen, später Schauer und auch einzelne Gewitter, teils mit Starkregen, Hagel und Sturmböen, am Alpenrand auch Unwettergefahr. Das Ganze bei Tagestoptemperaturen von 22 bis 26 Grad, an den Küsten kühler. Und hier noch ein paar aktuelle Werte. Aachen 11 Grad, Berlin 13 Grad, Bremen 8 Grad, Frankfurt am Main 12 Grad, Dresden 16 Grad, Hamburg 9 Grad und München 15 Grad aktuell. Und die Zeit 4.15 Uhr jetzt.
Die ARD-Infonacht.
Und jetzt ein kurzer Blick zurück in den Januar auf einen bedeutenden Moment im Deutschen Bundestag, als es um einen umfassenderen Mutterschutz ging.
Liebe Frau Sogorski, im Namen des gesamten Hauses darf ich Ihnen, glaube ich, an dieser Stelle für Ihre Initiative danken. Und es werden viele Frauen profitieren davon, dass Sie den Mut hatten, diese Initiative auch anzustoßen. Herzlichen Dank.
Das war, wie gesagt, im Januar und das Gesetz, das ist am 1. Juni in Kraft getreten, also vorgestern am Sonntag. Es geht um stärkeren Mutterschutz für Frauen, die eine Fehlgeburt durchmachen müssen. Also dieser Mutterschutz steht Frauen bis jetzt in der Regel ab der 24. Woche zu, jetzt aber schon bei einer Fehlgeburt ab der 13. Woche, um die körperlichen und seelischen Belastungen ernster zu nehmen. Und wer saß da jetzt im Bundestag? Es war Natascha Sagorski aus Bayern, die nach einer Fehlgeburt eine Petition gestartet hat. Und so ist am Ende geltendes Recht daraus geworden. Mein WDR-Kollege Robert Meyer hat Natascha Sagorski gefragt, welches Gefühl war das stärkste in diesem Augenblick, den wir gerade eben noch einmal gehört haben.
Ja, ich habe jetzt gerade wieder Gänsehaut, wenn ich mich daran erinnere, weil wenn man 3 Jahre so sehr für etwas kämpft und dann ist man im Bundestag und alle Abgeordneten stimmen zu und man kriegt Nachrichten von Frauen, von Familien, die das live verfolgen, zu Hause weinen, dann merkt man, okay, da ist gerade was ganz, ganz Großartiges passiert und das war so ein Moment.
Ja, und wenn wir bei Gefühlen sind, als Sie eben vor 3 Jahren diese Online-Petition gestartet haben, von welchem Gefühl war das denn getragen?
Von ganz viel Wut, weil ich hatte eine Fehlgeburt in der 10. Schwangerschaftswoche und die Ärztin im Krankenhaus nach der Ausschabung, also nach einer Operation unter Vollnarkose, meinte zu mir, ich bräuchte keine Krankschreibung, ich könne am nächsten Tag wieder arbeiten gehen. Das konnte ich nicht. Ich hatte aber ganz lang so gedacht, hatte ich halt Pech gehabt, ich bin ein absoluter Einzelfall, war eine unsensible Ärztin, bis ich dann für mein Buch Jede dritte Frau ganz viele Frauen interviewt habe nach Fehlgeburten. Und siehe da, ganz vielen ging es so wie mir, aber niemand hat drüber gesprochen. Es war in der Politik kein Thema und das hat mich sehr, sehr wütend gemacht und dann habe ich vom gestaffelten Mutterschutz erfahren und dachte, wow, wie logisch ist das denn, warum haben wir das nicht? Und dann habe ich die Petition gestartet.
Eine Petition anzufangen, das ist erstmal ganz einfach, aber dann muss man dranbleiben, wenn man will, dass daraus was wird. Also was ist dann passiert, bis Sie gemerkt haben, okay, das wird was?
Naja, ich habe einmal natürlich versucht, das Netzwerk zu aktivieren, dass ich sehr, sehr viele Unterschriften bekomme, aber dann bin ich zu den Politikerinnen und Politikern wirklich gegangen. Ich bin mehrfach im Monat von München nach Berlin gefahren. Ich bin in ganz viele Gespräche mit allen Fraktionen gegangen, parallel vors Bundesverfassungsgericht gezogen, in die Landesparlamente, sodass der Bundesrat einen Entschließungsantrag gemacht hat. Ich habe ganz viele Verbündete gesucht. Wir haben eine 2,5 Meter hohe leere Wiege vor dem Bundestag gestellt. Also einfach nicht locker gelassen. Und immer wenn es hieß, jetzt haben wir aber keine Chance mehr, das wird nichts mehr in dieser Legislatur, weil die Regierung zerplatzt ist oder sonst was, habe ich mir gedacht, ihr wollt es doch alle. Alle wollen es, alle finden es logisch. Es wird einen Weg geben und immer einen neuen Weg gesucht und am Schluss haben wir den dann auch noch gefunden.
Aber wie viel Zeit und Energie hat das gekostet im Alltag, auch im beruflichen Alltag als Autorin?
Wahnsinnig viel Zeit. Also es wurde dann tatsächlich ein Fulltime-Job. Ich habe mich beworben für eine politische Förderung von Joint Politics, die politische Talente und Themen fördern. Und konnte dann so eine eigene gemeinnützige Organisation gründen. Familie sind alle. Und das war im Endeffekt, Berufung und Beruf.
So, dann muss es doch einen Moment gegeben haben, ab dem klar war, okay, jetzt habe ich es damit geschafft.
Aber das war ja bis zuletzt ein Krimi, weil das war ja, die Abstimmung war in der Woche, als dieser Dammbruch geschehen ist, wo dann mit der AfD gestimmt wurde. Und auf einmal war gar nicht mehr klar, dass die demokratische Mitte noch irgendwas gemeinsam macht. Und ich habe bis zu dem Tag wirklich gebibbert, bis dann klar war, nein, es stimmen alle demokratischen Parteien zu. Man stellt das Thema Frauen und dass Frauen nach Fehlgeburten einfach nicht mehr arbeiten müssen, das war der demokratischen Mitte in dem Moment einfach wichtiger als alle Streitigkeiten. Das war auch eine Sternstunde der Demokratie. Und das war ja mitten in der Nacht, nach der Abstimmung sind wir dann erstmal mit allen demokratischen Abgeordneten, die da beteiligt waren, in Sekt trinken gegangen. Ja. Und das zeigt, Demokratie funktioniert.
Aber mit wem hatten Sie alles Kontakt? Stimmt das, den Satz, den ich von Ihnen mal gelesen habe, dass die damalige Familienministerin Lisa Paus wohl mal zu Ihnen gesagt haben soll, Frau Sagorski, Sie haben echt genervt?
Ja, das war dann, als schon alles gut war. Das war auf dem Empfang. Abgeordnete haben dann für mich einen Empfang gegeben nach dem Gesetz. Und das Familienministerium war jetzt nicht der größte Fan lange Zeit vom gestaffelten Mutterschutz. Deswegen war mir klar, das muss übers Parlament gehen. Ich habe dann viel mehr mit den Abgeordneten gemacht. Aber dann, als die Regierung gebrochen ist, dann habe ich zu Frau Paus gesagt, ich habe sie im Berliner Ensemble bei Motherfucking Hood, bei diesem tollen Stück getroffen. Jetzt können Sie es doch tun. Herr Lindner ist doch weg. Und dann meinte sie, Frau Sagorski, ich verspreche Ihnen, ich klemme mich dahinter, das wird was. Und dann hat sie sich auch wirklich dahinter geklemmt und mit vereinten Kräften, das waren wirklich alle demokratischen Parteien waren beteiligt, hat es dann auf den letzten Metern, das war ja wirklich der letzte reguläre Tag im Endeffekt im Parlament, hat es noch geklappt. Es hat fast niemand mehr dran geglaubt, aber ich habe dann gesagt, es war eine Art Weihnachtswunder.
So, ich habe zum Schluss einen Satz noch von Ihnen gelesen aus einem Porträt in der Süddeutschen, sozusagen Ihr Fazit aus der Sache. Politik ist viel besser als Ihr Ruf, sagen Sie. Ja. Und ich weiß, jetzt rollt der ein oder andere mit den Augen, dafür gibt es auch Gründe. Aber angenommen, jemand sagt, ich will das auch so gerne glauben, welchen einen Tipp hätten Sie dann?
PolitikerInnen sind besser als ihr Ruf. Man kann mit diesen Menschen ins Gespräch gehen und es lohnt sich, Petitionen zu starten. Ich habe jetzt gerade ein Buch geschrieben, wie wir mit unseren Kindern die Demokratie verteidigen, wo ich diese ganzen Tipps reingepackt habe, weil Eltern und Familien haben keine Lobby. Wir müssen selbst für uns einstehen und das können wir nur, wenn wir mit PolitikerInnen ins Gespräch gehen, wenn wir unsere Kinder zu DemokratInnen erziehen und einfach daran glauben. Und ich kann wirklich nur sagen, dass Familienpolitik immer noch als Gedöns gilt, das ist zwar viel im politischen Berlin, aber die einzelnen Abgeordneten, wenn man mit guten Themen an sie herangeht und man wirklich mit guten Argumenten kommt, die hören einem zu und man kann was erreichen. Man darf sich nicht immer sagen lassen, das bringt alles nichts. Der 30. Januar, dieses Gesetz, ist der beste Beweis, dass politisches Engagement sehr wohl etwas bringt.
Sagt Natascha Sagorski, die erfolgreich die Petition für einen Mutterschutz auch nach Fehlgeburten startete. 4:22 Uhr. Es ist ein Herzenswunsch der SPD und es war auch zentrales Wahlkampfthema der Sozialdemokraten, 15 Euro Mindestlohn ab dem nächsten Jahr. Denn das würde Millionen Geringverdiener besser stellen. Aber beim Koalitionspartner CDU stößt eine so deutliche Mindestlohnerhöhung auf Widerstand. Und auch einige Ökonomen sind skeptisch. Ein Argument, ein höherer Mindestlohn könnte auch zu mehr Schwarzarbeit führen. Doch wie stark wäre dieser Effekt und was lässt sich aus früheren Mindestlohnerhöhungen lernen? Ralf Geißler hat nachgehakt.
Über Schwarzarbeit kann man trefflich spekulieren. Jeder kennt einen, der einen kennt, der einen kennt, der mal schwarz gearbeitet hat. Aber offizielle Statistiken gibt es nicht, nur Schätzungen. Für die Baubranche klingen diese besonders drastisch. Frank Tekelitsch von der Baugewerkschaft IGBRU hat die Zahlen mal rausgesucht.
Man schätzt, dass im Moment ein Drittel der geleisteten Arbeitsstunden schwarz vollführt wird. Und das bedeutet mal monetär gesehen, bei einem Umsatz von rund 163 Milliarden Euro im Jahr sind das 54 Milliarden, die am Finanzamt und Sozialkassen vorbei geschleust werden.
Die Frage ist nun, wird das noch mehr, wenn der Mindestlohn auf 15 Euro steigt? Der emeritierte Wirtschaftsprofessor Friedrich Schneider forscht seit Jahren zu Schwarzarbeit. Er sagt, im Grunde gäbe es zwei Effekte. Der erste:
Wenn Sie den Mindestlohn erhöhen, ist es für denjenigen, der schwarz arbeitet, weniger attraktiv, schwarz zu arbeiten. Das ist der Einkommenseffekt.
Ein höherer Mindestlohn, sagt Schneider, könne die Schwarzarbeit also senken, denn er mache reguläre Beschäftigung lukrativer. Doch dem wirke ein anderer Effekt entgegen.
Für viele Unternehmen, gerade in Ostdeutschland, ist es aber bei einem Mindestlohn von 15 Euro nicht mehr attraktiv, jemanden zu beschäftigen, weil das zu teuer ist. Und dann verzichtet er darauf und insofern führt der zweite Effekt dazu, wenn dann deswegen Leute entlassen oder nicht weiter beschäftigt werden, sodass die Schattenwirtschaft steigt.
Welcher der beiden Effekte überwiegt, hänge vom Ausmaß der Mindestlohnerhöhung ab. Bei einem Anstieg von jetzt 12,82 Euro auf 15 Euro erwartet Schneider eine Zunahme der Schwarzarbeit, insbesondere in Ostdeutschland. Philipp Fuchs sieht das anders. Er leitet das Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik und hat vor 5 Jahren untersucht, welchen Effekt die Einführung des Mindestlohns hatte. Fuchs fand keinen entscheidenden Zusammenhang zur Schwarzarbeit.
Weil man eigentlich sagen kann, erstmal, damit es zur Schwarzarbeit kommt, müssen sich Beschäftigte und Arbeitgeber einig sein. Also es gehört ein Mindestmaß an Übereinstimmung und auch an krimineller Energie dazu. Und die ist jetzt nicht direkt abhängig von Mindestlohn, von dessen Existenz oder Höhe. Da dominieren eher andere Motive von Arbeitgebern und Beschäftigten, warum sie sich darauf einlassen.
Zum Beispiel, weil sich beide Seiten die Sozialabgaben sparen wollen oder weil ein Beschäftigter sein Einkommen generell vom Staat verheimlichen will. Fuchs resümiert, es gäbe keinen zwingenden Grund anzunehmen, dass 15 Euro Mindestlohn zu mehr Schwarzarbeit führen. Und selbst wenn doch, Gewerkschafter Tekilic würde auf die Mindestlohnerhöhung nicht verzichten wollen.
Und dann muss ich eben danach gucken, wie ich das dann kontrolliere. Aber der Schluss kann nie sein, da lassen wir mal die Erhöhung, dann gibt's auch weniger Schwarzarbeit.
Kontrollen gegen Schwarzarbeit gäbe es ohnehin zu wenig. Die Baugewerkschaft fordert schon länger, deutlich mehr zu kontrollieren. Dann würden auch mehr Schwarzarbeiter erwischt. Wie viele aber nicht, bliebe auch weiterhin im Dunkeln.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Martin Roschitz. Die Favoriten haben sich durchgesetzt in Paris. Die Nummer 1 der Tenniswelt Jannik Sinner steht ebenso im Viertelfinale der French Open wie Novak Djokovic und Alexander Zverev. Djokovic und Zverev treffen in der Runde der letzten 8 aufeinander. Guido Ringel berichtet vom wichtigsten Sandplatzturnier des Jahres.
Das Training war für Alexander Zverev anstrengender wahrscheinlich als das Match, denn die Partie gegen Talon Griekspoor hatte nur rund 50 Minuten gedauert. Dann musste der Niederländer aufgeben wegen einer Bauchmuskelverletzung. Zverev stand also mit nur geringem Aufwand schnell im Viertelfinale und legte deswegen anschließend noch eine Trainingseinheit auf seinen Tagesplan. 1 Stunde und 15 Minuten auf dem Platz, den Rhythmus behalten und den Körper angespannt und warm lassen. Denn Vorbereitung ist alles. Erst recht, wenn der Gegner Novak Djokovic heißt. Djokovic konnte sich mit ein wenig Mühe durchsetzen gegen den Briten Cameron Norrie in 3 Sätzen. Die Sensation des Tages aber war der Sieg der Nummer 361 der Weltrangliste bei den Damen. Louise Boisson konnte sich durchsetzen gegen die Nummer 3 der Welt, Jessica Pegula. Das Pariser Tennispublikum also hat jetzt eine Außenseiterin als Hoffnung im Viertelfinale.
Heute spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen in ihrem letzten Nations League-Gruppenspiel in Wien gegen Österreich. Allerdings hat das Spiel eher Testcharakter, weil die Deutschen bereits als Gruppensiegerinnen feststehen. Aber es ist eben der letzte Härtetest vor der Europameisterschaft im Juli. Ab morgen spielen dann die deutschen Männer um einen Titel, und zwar beim Final Four Turnier der Nations League im eigenen Land. Die deutsche Mannschaft trifft morgen Abend im Halbfinale in München auf Portugal, und für den DFB-Kapitän ist dieses Spiel gleichzeitig die Eintrittskarte in den Club der 100.
Josua Walter Kimmich, so lautet sein vollständiger Name. Gegen Portugal steigt er jetzt auf. 100 Länderspiele für Deutschland.
Ja, tatsächlich bedeutet das schon viel für mich. Ist schon eine große Ehre, so viele Spiele für Deutschland.
Eine große Ehre, bisher ohne große Titel im Nationalteam. Bis auf den Sieg im Confed Cup 2017 in Russland steht bei Josua Kimmich noch nichts im Länderspiel-Trophäenschrank.
Ja, das heißt, dass wir einige WM-Turniere hatten, in denen wir nicht erfolgreich waren. Es war jetzt nicht so, dass wir da immer knapp gescheitert sind.
Und trotzdem gibt es keinen Grund zur Hektik. Beruhigt Rudi Völler, bei dem Kimmich höchstes Ansehen genießt.
Als Kapitän macht er das überragend. Er ist noch trotz alledem noch jung genug, um große Titel zu gewinnen. Also hat noch Zeit.
Völler und Matthäus mussten auch warten, bis sie 30 waren. Erst dann wurden sie Weltmeister. Rückblende. 2009 steht ein fast schon schmächtig wirkender Nachwuchskicker des VfB Stuttgart auf einem Trainingsplatz direkt neben dem Stadion in Bad Cannstatt.
Hallo, ich bin der Josua Kimmich, ich bin am VfB Stuttgart. Meine persönlichen Ziele für dieses Jahr sind, mich selber immer weiterzuentwickeln, in die U15-Nationalmannschaft zu kommen und die Mannschaftsziele natürlich Oberligameister und Süddeutsche Meisterschaft.
In Stuttgart überlegen Sie einige Jahre später, ob dieser Josua das Zeug hat für die zweite Mannschaft, das Zeug für die dritte Liga. Heute ist er der Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft und macht gegen Portugal sein 100. Länderspiel. Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht in Kimmich einen Leader, einen Anführer, der auf alle achtet. Wirklich auf alle.
Gerade auch das, dass man eben nicht so sieht, wie er mit dem Staff umgeht, mit kleinen Prämien, mit Geschenken, mit Ideen, dass den Menschen, die nicht so im Vordergrund stehen, dem auch Rechnung zu tragen. Da ist er außergewöhnlich gut mit einer extrem menschlichen Seite.
Josua Walter Kimmich, der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft.
Felix Mansel berichtete aus dem DFB-Quartier in Herzogenaurach. Heute reist die Mannschaft dann weiter zum Spielort nach München. Das Halbfinale gegen Portugal wird vom erfahrenen, unparteiischen Slavko Vincic aus Slowenien geleitet. Anpfiff am Mittwoch ist um 21 Uhr.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 4.30 Uhr mit Olaf Knapp. Die Union will trotz einer Gerichtsentscheidung weiter Asylsuchende an der deutschen Grenze abweisen. Innenminister Dobrindt sagte am Abend in Berlin, es gebe keinen Grund, wegen dieser Einzelfallentscheidung etwas an der aktuellen Praxis zu verändern. Auch Kanzleramtschef Frey verteidigte die Zurückweisungen. Man habe versprochen, eine Wende in der Migrationspolitik zu erreichen, sagte der CDU-Politiker bei RTL Direkt. Das Berliner Verwaltungsgericht hatte gestern in einer Eilentscheidung festgestellt, dass die Zurückweisung von Asylsuchenden bei Grenzkontrollen auf deutschem Gebiet rechtswidrig ist. Innenministerium, Bundeskriminalamt und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI stellen heute den Lagebericht Cyberkriminalität für das Jahr 2024 vor. Seit 2020 gab es jedes Jahr einen deutlichen Anstieg. Aus Berlin Bianca Schwarz.
Unter Cyberkriminalität fallen alle möglichen Straftaten, für die man Computer oder Netzwerke benutzt. Den größten Schaden richtet dabei Ransomware an. Das heißt, Kriminelle verschlüsseln Daten zum Beispiel von Behörden oder Firmen und erpressen dann Lösegeld, um sie wieder freizuschalten. Im letzten Berichtsjahr lag der Schaden allein dadurch bei rund 16 Milliarden Euro. Das sind aber nur die gemeldeten Vorfälle. Das Bundeskriminalamt geht von einer deutlich höheren Dunkelziffer aus.
Der polnische Ministerpräsident Tusk will nach dem Sieg des Rechtsnationalisten Nawrocki bei der Präsidentenwahl im Parlament die Vertrauensfrage stellen. Er wolle die Regierungsarbeit fortsetzen und hoffe darauf, mit dem künftigen Präsidenten zusammenarbeiten zu können, fügte Tusk im polnischen Fernsehen hinzu. Aus der Nachrichtenredaktion Torben Müller.
Es werde der erste Test für seine Regierung sein, sagte der proeuropäische Ministerpräsident. Zuvor hatte der von der rechtskonservativen Peace-Partei unterstützte Kandidat Nawrocki die Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen knapp gewonnen. Sein Sieg ist ein Rückschlag für die polnische Regierung um den liberal-konservativen Tusk. Dessen Reformen dürfte Nawrocki wie bereits sein Vorgänger Duda blockieren. Das Mitte-Links-Bündnis verfügt im Parlament nicht über genügend Stimmen, um ein Veto des Präsidenten gegen Gesetzesvorhaben zu überstimmen. Sollte die Regierung die Vertrauensabstimmung überstehen, würde dies zeigen, dass sie immer noch ein Mandat zum Regieren hat.
Russland hat sein Memorandum mit Forderungen an die Ukraine für einen möglichen künftigen Friedensvertrag veröffentlicht. Darin bleibt die russische Führung bei ihren Maximalforderungen. So besteht sie beispielsweise darauf, dass die Ukraine die besetzten Gebiete als Teil der Russischen Föderation international bindend anerkennt. Die ukrainische Regierung will die Forderungen prüfen. Das Wetter in Deutschland, am Tage im Norden heiter und trocken, im Süden zeitweise Schauer und zum Teil kräftige Gewitter bei 19 bis 26 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Eine Gefahreninformation für den Rems-Murr-Kreis. Durch einen Großbrand einer Lagerhalle kommt es in Backnang zu einer starken Rauchentwicklung. Schließen Sie hier bitte Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab. Dann die A61 Koblenz Richtung Mönchengladbach. Die Autobahn ist zwischen Rheinbach und Zwisttal wegen einer Lkw-Bergung weiterhin gesperrt. Und Berlin, die A113 ist zwischen Schönefeld Nord und Spätstraße wegen Wartungsarbeiten bis 5 Uhr, also rund eine halbe Stunde, noch in beiden Richtungen gesperrt. Gute Fahrt wünsche ich Ihnen.
Die ARD-Infonacht.
Mit Hendrik Lückhoff. Schönen guten Morgen. Es sind Beispiele wie diese, die aufhorchen lassen. In Berlin sticht ein 13-Jähriger auf einen Mitschüler ein und verletzt ihn lebensgefährlich. Im Netz radikalisieren sich Jugendliche, planen Brandanschläge und führen sie aus. Die Gewaltkriminalität unter Kinder und Jugendlichen war lange Zeit zurückgegangen, aber nun steigt sie seit Jahren wieder deutlich an. Das liegt an vielen Krisen und an der Pandemie, sagen Experten, aber auch an einer zunehmenden Polarisierung, zum Beispiel im Netz. Was kann Politik da tun? Ist es richtig, die Strafmündigkeit zu senken? Und mit welchen Projekten können Jugendliche erreicht werden? Gabor Hallesch berichtet.
Die Musik erzählt von den Straßen und von Gewalt. Sie dröhnt aus einer Box neben dem Fußballplatz im Görlitzer Park Berlin-Kreuzberg. Ein Ort, um sich auszupowern. Kinder sind hier und Teenager.
Einfach gute Stimmung,
sagt Erik Little, der Projektleiter. Täglich sind sie hier in einem Kiez, in dem auch Gewalt ein Thema ist. Sport soll helfen und von Gewalt können viele hier erzählen.
Naja, so was man halt in der Stadt erlebt. Natürlich große Jungs, starke Jungs. Rassismus ist natürlich immer eine Sache. Sprache ist immer ein Problem. Verschiedene Kulturen. Und das ist natürlich das Coole beim Sport. Das ist halt relativ niedrigschwellig und einfach. Und dann geht das relativ flott, dass man zusammen spielen kann.
Murat Akkas ist ein Sozialarbeiter, geborener Kreuzberger, wie er sagt. Er steht am Fußballplatz und meint, aggressive Kinder erkennt er früh.
Die wohnen im engen Wohnraum, ja, haben kaum Perspektive, haben schwere Familienverhältnisse. Und da ist die Frustrationstoleranz ist einfach niedriger. Und dann kann schon mal passieren, dass einer tickt.
Und damit niemand austickt, brauchen sie Vorbilder. Diese Botschaft hat auch der 18-jährige Cemal Furkan Bayrak mitgenommen.
Wegen Kleinigkeiten streiten sich auch manchmal Personen. Und da versuche ich immer aufmerksam zu machen, wie unnötig das alles ist.
Extreme Gewalt unter Kindern und Jugendlichen ist selten, aber sie nimmt zu. Was kann man dagegen tun? Herbert Reul, CDU-Innenminister von Nordrhein-Westfalen, meint, einfache Lösungen wird es nicht geben. Im ARD-Bericht aus Berlin wirbt er aber auch dafür, darüber nachzudenken, dass Kinder schon ab 12 strafmündig sind.
Ich bin es auch langsam satt, dass immer nur gesagt wird, was nicht geht. Also lasst uns doch mal gemeinsam klug darüber nachdenken, was denn geht. Das ist ja auch nicht zwingend die einzige Methode. Aber ich glaube, jemand, der eine Straftat begeht und der ist jünger, dann hat er offensichtlich auch die Fähigkeit, dann muss er auch die Verantwortung dafür übernehmen.
Kinder früher ins Gefängnis, hier gibt es Widerspruch.
Man sagt auch gerne, Kinder und Jugendliche, die Probleme machen, die haben meist vorher schon welche. Und genau da muss man anknüpfen.
Sagt die Kölner Kriminologin Gina Wollinger. Sie fordert, etwas zu tun, bevor es zu spät ist. Gewalt verhindern, statt nach härteren oder früheren Strafen zu rufen.
Ganz klar sollten gerade bei schweren Gewaltdelikten der Staat jetzt nicht einfach wegschauen und warten, bis sich das Problem verwächst. Aber es gibt andere Möglichkeiten neben dem Strafen, zum Beispiel über die Jugendhilfe.
Zum Beispiel Streetworker. Aber um auf die Straße zu gehen, muss man nicht mehr unbedingt das Haus verlassen. In München sitzen sie am Rechner, denn ihre Straße ist das Internet. Sie sind dort, wo viele Jugendliche sind und immer wieder geht es auch um Gewalt.
Mir hat da gestern ein junger Mann geschrieben, 16 Jahre alt. Und der hat mir erzählt, dass er immer so ausrastet, also in Streitsituationen.
Die Streetworker sind ein Modellprojekt, was Besonderes in Deutschland, eigentlich nur für Bayern zuständig. Aber das zu erklären fällt schwer, sagt Projektleiter Jonas Lutz.
Das Internet kennt natürlich keine Landesgrenzen. Deswegen kann es natürlich sein, dass bei einem Online-Angebot, gerade wenn es auch so niedrigschwellig ist, dass junge Menschen auch mal aus anderen Bundesländern nutzen. Und wir machen ihnen nicht sozusagen die digitale Tür vor der Nase zu.
Politik hat Ideen, aber die Realität sieht immer wieder anders aus, weiß auch Sozialarbeiter Murat Akkas.
Wir kämpfen lange genug um eine Turnhalle und da werden wir halt von der Politik nicht gehört oder auch nicht gesehen. Oder ja, so ist es. Ich sag's mal, ich lasse das mal so stehen, ja.
Gesehen werden und mehr investieren, um Gewalt zu verhindern in Berlin-Kreuzberg, wissen Sie auf jeden Fall, wie das gehen könnte.
Wirtschaft.
In den vergangenen Jahren bestimmten Krisen, Kriege und wirtschaftliche Umbrüche die Nachrichten. Das Thema Nachhaltigkeit ist dabei in den Hintergrund gerückt. Und deutlich wurde dieser Umschwung auch auf den hinter uns liegenden Hauptversammlungen der großen börsennotierten Unternehmen. Wie steht es also um die Nachhaltigkeitsziele der DAX-Konzerne? Heidi Radwilas hat sich am Börsenplatz Frankfurt umgehört.
Wenn Kriege und Wirtschaftskrisen die Welt erschüttern, fällt nachhaltiges Unternehmertum da hinten runter? Ingo Speich, Nachhaltigkeitsexperte bei DK Investment, beobachtet den Markt seit vielen Jahren. Und er sagt,
wenn Sie sich anschauen, was ist den Unternehmen zurzeit wichtig, dann ist die Nachhaltigkeit eigentlich immer noch auf Platz 4 oder 5. Das ist natürlich ein Rückschritt gegenüber den Boomjahren 2021, 2020, als auch die erneuerbaren Energien massiv ausgebaut worden sind. Global war das Top 1 und damit haben wir eine Abkühlung zurzeit gesehen. Aber dass die Nachhaltigkeit out ist, davon sind wir weit von weg.
Trotzdem, umweltfreundlich, klimaschonend und sozial gerecht zu agieren, das ist in den Hintergrund gerückt. Nicht nur wegen Corona und globaler Kriege und Krisen, sondern auch wegen US-Präsident Donald Trump. Der wettert seit Monaten gegen erneuerbare Energien, hält Umweltschutz teils für überflüssig und diskreditiert Diversity-Programme in Unternehmen als woken Wahnsinn. Und das zieht offenbar Kreise. Ingo Speich.
Der Gegenwind, der aus den USA auch über den Atlantik sozusagen rüberweht, der ist enorm. Wir haben ja schon einige DAX-Konzerne, dazu gehört eine SAP, dazu gehört eine Volkswagen, die Diversity-Programme in Frage stellen oder auch die Berichterstattung dazu, getrieben durch die US-Regulatorik.
Aber auch die wirtschaftliche Lage drückt. Nach einer Studie der Beratungsgesellschaft EY werden zum Beispiel Investitionen zur Dekarbonisierung der Produktion bei rund der Hälfte der befragten deutschen Industrieunternehmen niedriger ausfallen als zunächst geplant. Viele Unternehmen seien zu einem Sparkurs gezwungen, der auch Nachhaltigkeitsmaßnahmen treffe, kommentiert EY. Dennoch bleibe zum Beispiel Energiesparen ein wichtiges Thema in den Unternehmen. Insgesamt scheint auch das Interesse von Anlegern an nachhaltigen Investments in den vergangenen Jahren etwas nachgelassen zu haben. Mitte März etwa sah Askan Iredi vom Vermögensverwalter Plutos bei seiner Kundschaft eher eine geringe Nachfrage.
Tatsächlich wird es allerdings, zumindest aus meiner Erfahrung, sehr selten nachgefragt. Es gibt tatsächlich Menschen, die das unbedingt wollen, aber es ist nun wahrlich nicht die Mehrheit.
Das liege auch daran, sagen Experten, dass manche Anlagen lange nicht so nachhaltig sind, wie es im Prospekt erstmal scheint. So haben die NGOs Urgewalt und Facing Finance kürzlich ermittelt, dass mehr als ein Drittel der sogenannten ESG-Fonds, also der Nachhaltigkeitsfonds, in fossile Unternehmen investiert. Das habe manche Anleger verprellt. Ingo Speich von DK Investments meint dennoch, das Thema Nachhaltigkeit sei gerade für die Zukunft entscheidend. Für Unternehmen und Anleger.
Wir haben ja langfristige Treiber, die uns bewegen werden. Denken Sie nur an den Klimawandel. Die nächsten 5 bis 10 Jahre, die Veränderungsgeschwindigkeit wird massiv anders sein als in den letzten 5 bis 10 Jahren. Und darauf müssen sich Unternehmen, aber auch Investoren und Investoren einstellen.
4:42 Uhr gleich. Bei Ermittlungen ist für die Polizei das Smartphone von Verdächtigen oft ein riesiger Datenschatz. Die Smartphones sind allerdings meist gesperrt und die Daten damit verschlüsselt. Es dauert oft lange Zeit, um ein Handy zu knacken. Der Bundesgerichtshof hat jetzt erstmals entschieden, dass die Polizei einen Verdächtigen auch festhalten und mit seinem Finger das Smartphone entsperren darf. Sie muss dabei nur wenige Voraussetzungen beachten. Thema jetzt im ARD-Ratgeberrecht mit Philipp Rayon.
Fotos, Standorte, Chatnachrichten. Auf vielen Smartphones sind unzählige Daten gespeichert. Wenn es um die Verfolgung von Straftaten geht, interessieren sich dafür oftmals Staatsanwaltschaft und Polizei, sagt Markus Hartmann, Oberstaatsanwalt und Leiter der Zentralstelle für Cybercrime in Nordrhein-Westfalen.
Das Smartphone ist im Grunde aus der Kriminalitätsverfolgung gar nicht mehr wegzudenken. Wenn Sie heute durchsuchen bei einem Tatverdächtigen oder einer Tatverdächtigen, finden Sie immer eine bunte Auswahl von elektronischen Geräten. Da ist ein Smartphone fast immer dabei.
Wenn die Ermittler so ein Smartphone beschlagnahmen, stehen sie meist vor einem Problem. Die Geräte sind gesperrt. PIN, Fingerabdruck oder Face ID erschweren den Zugriff. Immer häufiger verhindern sie ihn sogar. Die Ermittler setzen dann etwa auf den Überraschungsmoment. Heißt, die Polizei versucht an das Handy zu kommen, wenn der Verdächtige es gerade benutzt und es ohnehin entsperrt ist. Für Smartphones, bei denen der Besitzer es per Fingerabdruck entsperrt, hat der Bundesgerichtshof jetzt eine weitere Methode abgesegnet. Die Polizei darf unmittelbaren Zwang anordnen und anwenden. Heißt, die Beamten können den Verdächtigen festhalten, wenn nötig sogar Handschellen anlegen und dann den Finger des Verdächtigen auf das Smartphone legen, es so entsperren. In dem konkreten BGH-Fall soll der Verdächtige gegen ein gerichtliches Berufsverbot verstoßen haben. Der Mann hatte früher in Kitas gearbeitet und ein unbekleidetes Kleinkind gefilmt. Daraufhin verurteilte ein Gericht ihn unter anderem wegen des Herstellens von Kinderpornografie. Außerdem verhängte das Gericht ein Berufsverbot. Während der Corona-Zeit soll er dann erneut auf Kinder aufgepasst und so gegen das Verbot verstoßen haben. Deshalb wurde er erneut strafrechtlich belangt. Bei den Ermittlungen durfte die Polizei das Smartphone mit Zwang entsperren, entschied der zweite Strafsenat am Bundesgerichtshof. Wie er das begründet und welche Bedeutung die Entscheidung hat, erklärt Rechtsredakteurin Marit Brink.
Der BGH-Beschluss ist weit über den Einzelfall hinaus relevant. Denn zum ersten Mal sagen die Richter, dass die Polizei sich auf diesem Wege, also mit Zwang, Zugang zu den Handydaten verschaffen darf. Die Polizei könne sich dafür grundsätzlich auf Normen aus der Strafprozessordnung stützen, so der BGH. Und das, obwohl die entsprechenden Normen schon Jahrzehnte alt sind. Zusätzlich müssen aber laut BGH zwei Voraussetzungen vorliegen. Erstens muss im Normalfall ein Richter eine Durchsuchung angeordnet haben. Und die Durchsuchung muss gerade darauf abzielen, dass die Ermittler das Handy des Tatverdächtigen finden. Zweite Voraussetzung laut BGH, das Entsperren mit dem Fingerabdruck muss verhältnismäßig sein. Die Ermittler müssen also abwägen. Dafür nennt der BGH verschiedene Kriterien. Etwa, je schwerer die vorgeworfene Tat und je wichtiger das Handy für das Strafverfahren ist, desto eher darf die Polizei den Zugriff auf das Smartphone erzwingen. Andernfalls könne das Entsperren unverhältnismäßig sein, so der BGH.
Für die Ermittler also ein Freifahrtschein? Nein, betont der leitende Oberstaatsanwalt Markus Hartmann. Er freue sich zwar, dass die Polizei ein effektives Ermittlungsinstrument dauerhaft einsetzen könne, wann Beamte das täten, hänge aber vom jeweiligen Einzelfall ab.
Wir müssen schon gucken, wie schwer wiegt der Tatvorwurf und wie dringend brauche ich die Daten, die auf einem Smartphone sind. Also was es nicht geben wird, ist einfach mal so auf Verdacht ein Smartphone entsperren. Das wird keine Standardmaßnahme, die man bei jeder x-beliebigen Durchsuchung durchsetzt.
Der Juraprofessor Muhammad El-Ghazi aus Trier sieht das ähnlich. Er interpretiert die BGH-Entscheidung sogar so, dass die Richter das Zwangsentsperren bei Bagatellstraftaten erschwert hätten. Trotzdem kritisiert er den Beschluss scharf. Im Wesentlichen aus zwei Gründen. Erstens zweifelt er an, dass die aktuelle Vorschrift in der Strafprozessordnung die Polizei überhaupt berechtigt, ein Smartphone mit dem Finger zu entsperren. Dazu Muhammad El-Ghazi.
Der Bundesgerichtshof erkennt zwar, dass diese Vorschrift vom historischen Gesetzgeber damals natürlich nicht geschaffen worden ist, um den Betroffenen mit Hilfe des Auflegens des Fingers auf einen Sensor zum Entsperren eines Smartphones zu bringen. Die Vorschrift ist zum letzten Mal 1950 überarbeitet worden. Der Bundesgerichtshof meint aber, die Vorschrift sei technologieoffen ausgestaltet und man könne daher auch das Entsperren des Smartphones mittels Fingerabdrucksensor darauf stützen. Meines Erachtens hat die Vorschrift eine ganz andere Zwecksetzung. Der hier bemühte Topos von der Technologieoffenheit darf meines Erachtens nicht als Eingangstor dafür herhalten, um eine Ermächtigungsgrundlage wie hier den 81b jenseits seines ursprünglichen Zweckes zu erweitern. Die Vorschrift diente nie dazu, um Zugangsbarrieren zu Beweismitteln zu überwinden. Ja, es ist richtig, die Vorschrift ist technologieoffen ausgestaltet, aber eben nur, was das Mittel zur Erreichung des Zweckes anbelangt. Es macht in der Tat auch für mich keinen Unterschied, ob man jetzt einen Fingerabdruck analog abnimmt oder ob man ihn digital gewinnt.
Vereinfacht ausgedrückt, die Vorschrift wurde ursprünglich mal eingeführt, um eine Rechtsgrundlage dafür zu haben, wenn die Polizei Spuren wie Fingerabdrücke sicherstellen will. Dabei sei es egal, auf welche Art dies gemacht werde. Der Fingerabdruck dürfe aber nicht zwangsweise als technisches Hilfsmittel benutzt werden, wenn es darum gehe, ein Smartphone zu entsperren, so Rechtsprofessor Muhammad El-Ghazi.
Was den Zweck der Maßnahme anbelangt, ist die Vorschrift eben nicht technologieoffen. Beim Erkennungsdienst, das ist der Zweck der Maßnahme, geht es um die Identifizierung und auch um Beweisgewinnung durch die Erfassung von Körpermerkmalen selbst. Aber nicht eben darüber hinaus. Es geht nicht darum, den Körper als Schlüssel zu einem Datenbestand zu eröffnen.
Sagt Muhammad El-Ghazi von der Uni Trier. Sein zweiter Kritikpunkt, der BGH habe einen entscheidenden Aspekt bei den Grundrechten übersehen, nämlich das IT-Grundrecht, das das Bundesverfassungsgericht entwickelt hat. Dieses Grundrecht sei beim Entsperren des Smartphones betroffen.
Dem hat sich im letzten Jahr auch das Oberlandesgericht Bremen angeschlossen. Zu dieser Frage, Einschlägigkeit des IT-Grundrechts, äußert sich der Bundesgerichtshof mit keinem Wort. Er prüft die Maßnahme allein an der informationellen Selbstbestimmung. Er beruft sich dabei auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die inzwischen schon über 20 Jahre zurückliegt. Meines Erachtens können solche Entscheidungen, die schon so lange zurückliegen, aufgrund des technischen Fortschritts aber nicht mehr als Referenz herhalten.
Ähnliche Kritik äußert die Bundesrechtsanwaltskammer. Sie hält die Entscheidung für verfassungsrechtlich problematisch. Wann Polizisten den Finger mit Zwang auf das Smartphone legen dürfen, müsse der Gesetzgeber mit einem speziellen Gesetz regeln. Es ist aktuell aber eher unwahrscheinlich, dass der Bundestag das Thema anpackt. Die Unionsfraktion im Bundestag kann sich zwar vorstellen, die Entscheidung des BGH mit einer gesetzlichen Grundlage zu unterfüttern, die SPD-Fraktion reagiert hingegen verhalten. Das zuständige und SPD-geführte Bundesjustizministerium sieht ebenfalls in Sachen Zwangsentsperrung von Handys im Moment keinen politischen Handlungsbedarf. Polizei und Staatsanwaltschaft können also vorerst weiter mit den Vorgaben des BGH arbeiten und Smartphones mit Zwang entsperren. Das dürfte zumindest gelten, bis sich das Bundesverfassungsgericht mit dem Thema befassen kann oder muss. Ob das geschehen wird, ist aktuell aber nicht absehbar. Bleibt noch die Frage, was mit Handys ist, die per Face-ID geschützt sind. Diesen Fall hat der Bundesgerichtshof nicht entschieden. Juraprofessor El Ghazi aus Trier sieht in dieser Konstellation einen Unterschied zur Fingerabdrucksperre. Entscheidend sei nämlich, dass der Verdächtige zwar Ermittlungsmaßnahmen erdulden müsse, die Polizei die Verdächtigen aber nicht zwingen darf, aktiv mitzumachen. Anders als beim Auflegen des Fingers, zu dem der Beschuldigte gezwungen wird, müsste er bei der Face-ID selbst aktiv werden und bewusst auf sein Smartphone schauen. Da steckt der rechtliche Grundsatz dahinter, dass niemand gezwungen werden darf, aktiv an seiner eigenen Überführung mitzuwirken.
Wichtig ist immer Folgendes. Diese Technologie funktioniert in der Regel nicht, wenn der Betroffene die Augen schließt. Und da ist es in der Tat in der Praxis schwer vorstellbar, wie man den Betroffenen dazu zwingen will, das Öffnen der Augen zu erdulden, ohne dass er aktiv mitwirken muss. Deswegen glaube ich, wird der Anwendungsbereich an dieser Stelle nicht so groß sein.
Wie Gerichte es bewerten, wenn die Polizei das Smartphone vor das Gesicht hält und es so entsperrt, ist noch nicht klar. Die aktuelle BGH-Entscheidung zum erzwungenen Fingerauflegen sei problematisch genug, sagt der Karlsruher Strafverteidiger Michael Rosenthal.
Es ist jedenfalls für den Moment problematisch, weil die Leute ja glauben, zumindest die mit den iPhones, ihre Daten seien völlig sicher und sie könnten dort machen, was sie wollten. Aber das wird sich ändern. Die Leute werden sich anpassen und werden endlich darauf achten, dass auf ihrem Telefon nicht zu viel Zeugs rumliegt.
So der Karlsruher Strafverteidiger Michael Rosenthal. Für potenzielle Mandanten hat er einen konkreten Tipp.
Natürlich würde ich empfehlen, kein Face-ID zu machen und keinen Fingerabdruck zu machen, sondern immer noch am Passwort festzuhalten, weil das muss man nicht herausgeben. Das steht nun fest, das wäre aktives Mitwirken und das muss man nicht tun.
Oder aber keine Straftaten begehen und dann auch keine Sorge davor haben, dass die Polizei sich für das eigene Smartphone interessiert, und zwar ganz egal, wie es gesperrt ist.
Das war der ARD-Radio-Report Recht mit Philipp Rayon.
Kultur.
1995 machte die amerikanisch-schottische Band Garbage mit ihrem gleichnamigen Album von sich reden und verkaufte mehrere Millionen Platten. Jetzt erscheint ihr achtes Album mit dem philosophischen Titel Let All That We Imagine Be the Light. Marcel Anders hat reingehört und mit der Sängerin Shirley Manson gesprochen.
Ich bin von der Bühne gefallen und habe mir eine so schwere Hüftverletzung zugezogen, dass ich gleich zwei Operationen in 18 Monaten brauchte.
Für Garbage-Sängerin Shirley Manson waren die letzten Jahre alles andere als leicht. Die heute 58-Jährige war ans Bett gefesselt, auf starken Schmerzmitteln und musste hilflos mit ansehen, was in der Welt passierte. Kriege, Chaos und ein politischer Rechtsruck. Dinge, die ihr so gar nicht gefallen. Let All That We Imagine Be the Light ist eine bissige Auseinandersetzung mit dem Älterwerden und dem Zeitgeist. Tenor? Schluss mit der Negativität, der Angst und dem Klagen. Höchste Zeit für Optimismus und mutige Taten. um wirklich etwas zu verändern.
Der Mensch ist so kompetent, was Schönheit, Poesie, Kreativität und Architektur betrifft. Trotzdem ist er auf der Evolutionsleiter stehen geblieben. Und ich glaube nicht, dass das so sein muss. Er könnte seinen Weg aus dieser Zwickmühle finden, wenn er Risiken eingeht, seine Fantasie nutzt und sich zu seinen Fehlern bekennt.
Positivität als Schlüssel zu einer besseren Welt. Darum geht es auf einem Album, das für Garbage-Verhältnisse überraschend elektronisch und düster ausfällt. Die 10 Stücke setzen auf Sequencer, Analog-Keyboards und einen sphärischen, mystischen Sound, der etwas Cineastisches hat. Der perfekte Soundtrack zu den eindringlichen Bildern und Botschaften in Mansons Texten.
I got about 60 different
Ich habe über 60 Songideen von der Band bekommen. Und diejenigen, die auf dem Album gelandet sind, haben sofort etwas in mir ausgelöst. Ich fand es aufregend, dass es diesmal etwas anderes ist, als das, woran wir bisher gearbeitet haben. Im Sinne von, es ist düster und erinnert an Filmmusiken. Nach 30 Jahren als Band ist es ein fantastisches Gefühl, mal etwas vollkommen Neues zu erkunden.
Exploring something slightly different for us.
»30 gemeinsame Jahre und immer noch aufregend und frisch. Das macht Shirley Manson Hoffnung für die Zukunft. Nach dem Motto, älter werden heißt noch lange nicht berechenbar und langweilig zu sein. Das unterstreicht »Let All That We Imagine Be the Light« eindrucksvoll. Ein starkes Album mit einer waschechten Mission.
Ich bin inspiriert von Debbie Harry und Patti Smith, die mittlerweile in ihren 70ern und 80ern sind. Sie zeigen meiner Generation, dass wir als Frauen heute längere Karrieren haben können als je zuvor. Eben, dass für Frauen nicht schon alles mit Ende 20 vorbei ist, sondern sie bis in ihre 80er weitermachen können. Genau wie ihre männlichen Kollegen.
Just as your male compatriots are.
If you're ready for love, if you're ready for love.
Standpunkte.
Karol Nawrocki, der Kandidat der rechtskonservativen Peace-Partei, hat die Stichwahl in Polen gewonnen. Es war ein knapper Sieg, aber ein Sieg mit Folgen. Der EU-Kritiker dürfte dem EU-freundlichen Ministerpräsidenten Donald Tusk das Regieren schwer machen. Tusk will nun im Parlament die Vertrauensfrage stellen, zeitnah, wie er gestern Abend angekündigt hat. In den deutschen Medien wird der Ausgang der Stichwahl auch überwiegend als Schlag ins Kontor für die Mitte-Links-Regierung wahrgenommen. Unser Gastautor heute ist Harald Likus, Politikredakteur bei der Braunschweiger Zeitung. Er sieht das Wahlergebnis als Teil eines Trends in Europa, weg von der EU hin zum Nationalstaat.
Das Motto ist furchtbar abgegriffen. Doch immerhin leitet es die Nationalhymne ein und passt heute so gut. Noch ist Polen nicht verloren. Gemeint ist, Ruhe bewahren, erstmal abwarten, wie die liberale Regierung und der rechtspopulistische Präsident miteinander klarkommen. Doch die Lehren dieser Wahl sind auch abseits des Warschauer Pakts alarmierend. Erstens, das zwielichtige, skandalgeneigte Vorleben eines Kandidaten ist für große Teile des Wahlvolks kein Makel, sondern eher ein Pluspunkt. Zweitens, der Anti-Establishment-Faktor zieht besonders, sobald eine Anti-Europa-Note hinzukommt. Renationalisierung, Polarisierung, ein anti-elitär kostümiertes irgendwie dagegen, das sind die Megatrends. Das oft beschworene Zusammenrücken der EU im Angesicht der russischen Schandtaten drückt sich partout nicht in Wahlergebnissen aus. Nein, auch Europa ist noch nicht verloren, doch die Zerreißproben werden hart und härter.
Ein Kommentar von Harald Likus. Für die Magdeburger Volksstimme kommt das Wahlergebnis nicht von ungefähr.
Viele, vor allem ärmere Polen außerhalb der blühenden Metropolen, sind misstrauisch geblieben. Gegenüber den Deutschen, was polnische Politiker, auch Tusk, mit der unseligen Reparationsdebatte fördern. Gegenüber den Ukrainern, denen noch immer die Wolhynien-Massaker aus dem Zweiten Weltkrieg anhängen. Hinzu kommt, dass sich die Polen überfordert fühlen von der mehr als 1 Million Ukrainer in ihrem Land, von denen viele lange vor dem Krieg als Arbeitsmigranten kamen. Die Wut der Bauern über die bisherige Zollfreiheit für ukrainisches Getreide tut ein Übriges.
Im Kommentar des Deutschlandfunks heißt es, durch den Wahlsieg von Nawrocki stehe auch die Regierung von Ministerpräsident Tusk vor dem Scheitern.
Viel zu selten hat Donald Tusks Koalition Gesetze etwa zur Wirtschaftspolitik erarbeitet und sie dem bisherigen PiS-nahen Amtsinhaber Andrzej Duda auf den Tisch gelegt. Dieser musste also nicht einmal allzu oft von seinem Vetorecht bei Gesetzentwürfen Gebrauch machen, um Tusk das Leben zu erschweren. Dudas Blockadepolitik wird Nawrocki gewiss fortführen. Tragisch ist, dass dadurch große Reformen wie eine Neuaufstellung der von PiS jahrelang politisierten Justiz praktisch ad acta gelegt werden können.
Peter Sawicki im Deutschlandfunk. Ähnlich sieht es die Frankfurter Rundschau.
Die Niederlage des regierungsfreundlichen Kandidaten in Polen ist eine Katastrophe für das liberale Europa. Eine schwere Bürde für einen Neustart in den deutsch-polnischen Beziehungen und eine Hiobsbotschaft für die Ukraine. Tusk hatte gehofft, endlich durchregieren zu können. Nun muss er weiter mit einem Präsidenten leben, der mit seinem Vetorecht zentrale Vorhaben der Mitte-Links-Koalition stoppen kann. Für die Regierung ist das Wahlergebnis ein Schlag ins Gesicht. Die Liberalen haben es nicht geschafft, ihre Anhängerinnen und Anhänger in ausreichender Zahl zu mobilisieren.
Das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie heute Constanze Semidey.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Thorsten Altenhöhner. Guten Morgen. Bundesinnenminister Dobrindt will trotz eines Gerichtsurteils weiter Geflüchtete an den deutschen Grenzen zurückweisen lassen. Der CSU-Politiker sagte, er sehe die Rechtsgrundlage gegeben und nannte das Urteil einen Einzelfallbeschluss. Das Berliner Verwaltungsgericht hatte gestern die Zurückweisung von 3 Somaliern bei Grenzkontrollen für rechtswidrig erklärt. Philipp Eckstein.
Scharfe Kritik an der Bundesregierung kommt von der Opposition. So sagte die linken Politikerin Clara Bünger dem ARD-Hauptstadtstudio, Dobrindt habe mit Ansage einen Rechtsbruch begangen. Der Innenminister müsse zurücktreten. Auch der Vorsitzende der Grünen, Felix Banaschak, sprach von einem angekündigten Rechtsbruch. Er erwarte von CDU und CSU jetzt ein Umdenken und dass wieder Politik nach Recht und Gesetz gemacht werde.
Der polnische Ministerpräsident Tusk will nach dem Sieg des Rechtsnationalisten Nawrocki bei der Präsidentenwahl im Parlament die Vertrauensfrage stellen. Er wolle die Regierungsarbeit fortsetzen und hoffe darauf, mit dem künftigen Präsidenten zusammenarbeiten zu können, sagte Tusk. Torben Müller berichtet.
Es werde der erste Test für seine Regierung sein, sagte der proeuropäische Ministerpräsident. Zuvor hatte der von der rechtskonservativen PiS-Partei unterstützte Kandidat Nawrocki die Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen knapp gewonnen. Sein Sieg ist ein Rückschlag für die polnische Regierung um den liberal-konservativen Tusk. Dessen Reformen dürfte Nawrocki, wie bereits sein Vorgänger Duda, blockieren. Das Mitte-Links-Bündnis verfügt im Parlament nicht über genügend Stimmen, um ein Veto des Präsidenten gegen Gesetzesvorhaben zu überstimmen. Sollte die Regierung die Vertrauensabstimmung überstehen, würde dies zeigen, dass sie immer noch ein Mandat zum Regieren hat.
Wegen der Entschärfung einer 250 Kilo Fliegerbombe in Cottbus müssen Bahnreisende heute mit Ausfällen im Regionalverkehr rechnen. Ab 8 Uhr wird der Hauptbahnhof gesperrt, teilte die Bahn mit. Neben dem Bahnverkehr sind auch der Bus- und Tramverkehr eingeschränkt. Etwa 1800 Anwohner müssen bis 8 Uhr ihre Wohnungen verlassen. Auch mehrere Institutionen, ein Hotel, eine Seniorenwohnanlage und eine Schule sind betroffen. Nach Angaben der Bahn bleibt der Hauptbahnhof bis voraussichtlich 16 Uhr gesperrt. Der Blindgänger war in der vergangenen Woche bei Bauarbeiten auf dem Gelände des neuen Bahnwerkes gefunden worden. Bei den French Open in Paris ist Turnierfavorit Novak Djokovic ins Viertelfinale eingezogen. Er besiegte den Briten